ich zu sagen habe, was auch passt bei Offenbarung.
Ist das von dem Büchlein, was du der Heidi geben willst?
Nein, das hat nichts mit dem zu tun.
Aha, weil es ist also dasselbe Thema, oder?
Das Thema ist schon ein bisschen ähnlich.
Mhm, ja.
Also wir haben letzte 10 Wochen ungefähr eigentlich ein paar Themen besprochen über was passiert, wenn ich errettet wurde. Wie kann ich wissen, dass ich wirklich errettet bin? Was passiert, wenn ich sündige? Wie kann ich Sünde besiegen? Warum habe ich nur mehr Probleme? Wie lebe ich als Christ? So ganz praktische Dinge. Und du bist erstaunt, wie wenige Leute hierauf eine gute Antwort kennen und es in Praxis bringen. Das ist wirklich tragisch. Leute, die weniger als 5 Jahre errettet sind, sind eigentlich nur immer eine Art von Baby-Christ. Und wenn man so 12 Jahre errettet ist, ist man immer in einem Wachstumsprozess. Und heute ist das Problem, und ihr habt das Kind ja eigentlich noch nach Teenie-Alter, aber eigentlich im Teenie-Alter, die kommen bei dir in die Teenie-Zeit. Was denken sie immer? Ich weiß alles. Das denken sie. Sie glauben es auch, das ist das Problem. Weißt du, sie sagen es eines nach, aber wenn sie es glauben, dann kommt ein Problem. Aber im Moment, dass sie es glauben, dann haben sie kein Interesse, um Rat zu fragen von jemandem, die vielleicht was mehr weiß. Und dann wird es gefährlich. Und wenn Kinder denken, alles zu wissen, ist nicht nur lehrbar, unterrichtbar. Und das ist typisch für Teenie-Alter. Wir haben das auch gerade bei uns in der Gemeinde einiger Zeit, die denken, sie wissen alles. Sie brauchen keine Lehre, keine Gemeinde, kein Pass, nichts mehr. Naja, dann ist es nur eine Sache von Zeit, bis die Bombe abgeht und es wird ein Trümmerhaufen werden. Und das tut man als Eltern dann. Da muss man dafür sorgen, dass man nicht zu weit weg ist, dass wenn es mal schief geht, dass man in den innerhalb des Boots ziehen kann. Heutige Teenager sind, die denken, ja, ich kann laufen, aber sie können auch keinen Marathon laufen. Das ist ein Unterschied. Sie können gegen einen Ball, einen Fußball kicken, aber sie sind noch kein Profifußball, die dann damit sie Geld verdienen kann. Das ist ein Unterschied. Und deswegen sollen Junggläubige, Neulinge nicht in einem Vollzeitdienst sein. Das ist gefährlich. Steckt noch der Feind, so ein bisschen ein Ego aufblasen, dass sie denken, die wissen alles. Zusätzlich ist es natürlich ein lebenslanges Wachstumsprozess, um Jesus Christus ähnlicher zu werden, ob man 10, 20, 30 oder 40 Jahre Christ ist. Nun, wir haben letztes Mal besprochen über das Thema Herr, was soll ich tun, um Gott zu dienen. Und erstens haben wir gesprochen über ein neues Herr dienen. Du bist nicht mehr von dir selber. Jesus hat dich gekauft, nicht nur deine Seele, aber auch dein Körper und dein Geist. Das heißt, du gehörst nicht mehr dich selber. Die Frage ist dann immer, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Meine Beziehung mit meinem Ehemann, meine Ehefrau, meine Kinder, meine Arbeit. Alles Mögliche ist der Herr zu fragen. Und im Moment, dass man denkt, ich weiß es schon, ich habe automatisch gelohnt, gib mir die Schnauze. Weil es ist eine geistliche Sache und man braucht nicht den Herrn Weisheit zu fragen. Wir sind gekauft und der Herr möchte, dass wir auch einen vernünftigen Gottesdienst zeigen, dass wir unseren Körper in jedem Tag zur Verfügung stellen. Dann haben wir gesprochen über das Punkt von Taufe. Dass Taufe dich identifiziert mit einem neuen Meister, mit Jesus Christus. Und es ist ein Bund eines guten Gewissens. Das Gewissen wird nur rein durch das Blut von Jesus Christus. Erst muss man zum Glauben kommen. Danach kann man ins Wasser getauft werden. Taufe ist ein Bild von einem Begräbnis, dass man mit Christus gestorben ist an der Sünde und die Begierde und Lüste dieser Welt. Und auferstanden ist dann, wenn man aus dem Wasser geht. Und wir haben auch gesehen, dann letztes Mal, dass die Kämmerer in, Apostelgeschichte 8 ging ins Wasser mit Philippus und kam aus das Wasser. Sie wurde nicht besprengt. Sie kann auch nicht besprengt werden und dann in das Wasser und auf das Wasser gehen mit denjenigen, die richtig taufen. Das geht nicht. Also das waren ein paar Dinge, die wichtig sind für jeder Christ, neue Meister, getauft werden. Was wichtig ist darin, Taufe hat nichts zu tun mit einer Ortsgemeinde. Bei der anderen Kirche hier, Baptistenbund, das ist glaube ich Kirchenbund, sagen sie, ja, du kannst Mitglied werden, wenn du getauft bist, bist du automatisch Mitglied unserer Gemeinde.
Das ist falsch.
Nein, Taufe ist eine individuelle Sache zwischen dich und dem Herrn. Eine andere Verordnung, nicht Sakrament, aber Verordnung, ist Abendmahl. Das ist eine, auch eine geistliche Sache, die ist verbunden mit einer Ortsgemeinde. Nicht alleine, aber ist Gemeinschaftssache. Taufe ist individuell zwischen dich und den Herrn und diejenigen, die dich tauft, zum Beispiel. Und ich will heute noch drei Dinge besprechen. Das ist erstens das Punkt von einer Gemeinde. Zweitens Abendmahl und drittens, was tust du mit deiner Gabe? Erstens will ich etwas sagen über eine Gemeinde. Am Moment, dass du errettet bist, dann bist du Mitglied einer neuen Familie. Wir haben vor, ein kleines Hündlein zu adoptieren. Mhm. Na, das braucht eine Familie. Dann gehen wir nun in Besuche, um dass danach die Änderung von alter zu neuer Familie nicht zu groß wird. Das braucht Anpassungszeit. Na, ich habe 19 Jahre mit Ungläubigen in Familie- oder Außenfamilienbeziehungen gelebt. Wenn ich zum Glauben kam, musste ich lernen, wie muss man sich benehmen als die gläubige Christ. Na, ein Kind lernt das in einer Familie. Mhm. Nicht nur alleine, aber muss mit anderen Kindern in der Familie auch auskommen. Das ist oft das Problem natürlich. Ein Kind ist nicht so ein Problem, zwei ist so groß. Mhm. Und drei oder vier noch größer. Und eine Gemeinde, die das Evangelium von Jesus Christus predigt, das muss man dabei sagen heute. Aber die meisten Gemeinden predigen das nämlich nicht. Mhm. Es ist Evangelium der Gnade Gottes. Das heißt, Christus ist gestorben für unsere Sünde nach der Schrift, ist begraben, das ist alles negativ, und am dritten Tag wiederum aufgestanden nach der Schrift. Das heißt, unsere Sünde gestorben, unsere Sünde negativ, gestorben negativ, begraben negativ und aufgestanden ist positiv. Mhm. Das ist 75% negativ, ist Evangelium. Mhm. Das ist wichtig, weil viele Gemeinden heute sagen, ja, Jesus liebt dich. Jesus liebt alle Sünder. Das ist nicht wahr. Jesus hat die Sünder geliebt, Johannes 3, Vers 16, mhm. Vergangenheit. Als Jurist weißt du, wie wichtig Worte sind. Er hat sie geliebt, das heißt, er liebt die Welt nun nicht, weil wenn ein Ungläubiger stirbt und seine Sünde geht, er direkt in die Hölle. Mhm. Na, wie kann man sagen, wenn Gott jemanden liebt, dass man in die Hölle schiebt? Er hat die Welt geliebt, mhm. Vergangenheit. Und im Moment, dass jemand sich bekehrt von Sünde und von Unglauben zu lebendigen Gott durch Glauben an Jesus Christus, ist er angenehm gemacht in dem Geliebten, in Jesus Christus. Und dann ist er ein Auserwählter, weil er hat Christus gewählt als Freiwilliger. Dann ist er Auserwählter, der ist in Christus. Nur danach, nicht davor, nach Calvin. Und dann ist er automatisch durch den Heiligen Geist getauft im Leibe Christi. Aber dann kommt der Punkt, wo kann man sich versammeln im Namen Jesus Christus? Und das ist das Problem heute. Mhm. Also, wo kann man eine bibelgläubige Versammlung finden? Und da ist ein Befehl, was Gott sagt, um uns zu versammeln in Hebräer Kapitel 10. Und ich sage immer, ich finde eine schönste Versammlung den Mittwochabend. Und ich habe oft auch gesagt, vielleicht als ich damals Leute auf ihn gefasst habe, die Mittwochabende waren oft die beste Versammlung. Hebräer 10, von Vers 23 bis Vers 25. Und lasst uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns untereinander unser Selbst wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie etliche pflegen, sondern untereinander ermahnen. Und das so viel mehr, so viel ihr seht, dass sich der Tag naht. Das heißt, man muss sich untereinander unser Selbst wahrnehmen. Warum? Mit Reizen zur Liebe und gute Werke. Die Liebe untereinander, dass man Sorge füreinander hat, füreinander betet, füreinander unterstützt. Und nicht verlassen unsere Versammlung. Aber das ist ein anderer Punkt. Das Fleisch ist die Neigung, die Versammlung zu verlassen. Das ist unsere Versammlung, wo der Herr dich gerufen hat. Und Gott sagt, nein, verlass das nicht. Etliche tun das. Die sagen nämlich am Mittwochabend, Champions League. Das verstehe ich schon, der alte Mensch. Aber es ist nicht richtig. Man muss einander untereinander ermahnen, nicht nur der Pastor, aber auch untereinander sagen, hey Bruder oder Schwester, ist es weise und so weiter, kann ich etwas für dich tun und das. Das ist nicht schlecht. Es ist auch schön, wenn man Kinder hat, die Kinder einander sich ein bisschen ermahnt. Sieht man auch oft, dass der Ältere die Jüngere ein bisschen ermahnt. Und das ist, wenn der Herr bald kommt. Nun, Gott hat uns gerufen durch Predigt. Titus sagt, hat offenbart zu seiner Zeit sein Wort durch die Predigt. Titus 1, Vers 3. Das heißt, Gott möchte, dass sein Wort gepredigt wird. Es gibt keine Bibel, nicht mal in anderer Sprache, die so oft das Wort Predigt gebraucht aus der Lutherbibel. Ich weiß nicht, warum das ist. Luther wusste wahrscheinlich, das Deutsche wird gereizt durch Predigt. Nun, die Frage ist, wann muss man sich versammeln, um das Wort gepredigt zu hören? Jesus ist am ersten Tag der Woche aufgestanden und die Jünger haben sich auch versammelt in Apostelgeschichte 20, Vers 7, an den ersten Tag der Woche. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Auf einen Sabbat aber, da die Jünger zusammenkamen, das Brot zu brechen, predigten ihnen Paulus und wollten des anderen Tages ausreisen und verzogen das Wort bis zu Mitternacht. Erstens, es sagt Sabbat. Warum sagt es Sabbat? Weil es sagt es auch in Griechisch, Sabbaton. Aber das Wort Sabbat, im Alten Testament war es immer der siebte Tag. Das heißt, Sonntag war der erste Tag der Woche, Samstag heute hier, siebte Tag der Woche. Das war Sabbat. Aber das wurde geändert in der Definition nach der Kreuzigung Jesus Christus. So halte den Finger bitte bei Apostelgeschichte 20, Vers 7 und gehe dann nach Matthäus 28, Vers 1. Also Luther hat sehr buchstäblich übersetzt. Das ist nicht falsch ist daran, aber das Wort Sabbat hat eine andere Bedeutung nach der Kreuzigung. Wir lesen deswegen in Matthäus 28, Vers 1. Am Abend aber des Sabbats, das ist der siebte Tag, welche anricht am Morgen des ersten Feiertages, das ist Sonntag, der Sabbate, kam Maria Magdalena und die andere Maria das Grab zu besehen.
Also, das ist ein bisschen kompliziert.
Genau, also am Abend aber des Sabbats, das war der Samstag, welche anricht am Morgen der ersten Feiertages des Sabbates. Also morgen ist der Sonntagmorgen, der Sonntagmorgen, erste Tag der Woche, aber dann wird es auch dann der erste Feiertages der Sabbate. Das heißt, im Neuen Testament, in dem Luthertext, wird das Wort Sabbat nicht nur erwähnt für siebte Tag, aber auch für den ersten Feiertag. Das ist der Tag, waarop Jesus Christus auferstanden ist. Und er hat das so fremd übersetzt, weil Luther ist sehr buchstäblich gewesen. Viele neue Bibeln haben davon gemacht, einfach erste Tag der Woche. Aber es steht er nicht. Es ist wenig Mehrzahl, Sabbate, Sabbaton. Nun, das ist dann heute modern übersetzt, den ersten Tag der Woche. Das ist jetzt nicht korrekt. Aber Luther hat es eigentlich buchstäblich gelassen. Darum ist es so eine fremde Konstruktion geworden. Aber die zwei Sabbate sind darin erwähnt. Der erste Sabbat am Abend, das war der Samstag. Und der Morgen ist dann der erste Tag der Woche. Und deswegen ist das Sabbatwort in Apostel 20 nicht der siebte, aber der erste Tag der Woche. Weil Jesus am ersten Tag des Sabbat auferstanden. Und ich erinnere gut, dass meine Niederlande, reden wir schon eine Wortwahl, die ähnlich ist als Luther Sachsen Wortwahl, wurde immer gesagt, Sonntag ist der Sabbat, du darfst nicht Fußball spielen. Sabbat. Wenn ich ein bisschen älter, dann wurde ich schlauer, habe ich gedacht, nein, das stimmt nicht. De Sabbat ist de Samstag. Dan kan je voetballen am Sonntag, dacht ich schlau zu sein. Zegt mijn moeder, oké, wenn Samstag Sabbat ist, darfst du überhaupt nicht Fußball spielen in der Meisterschaft spielen. Ich muss am Samstag in der Meisterschaft spielen. Dan spielst du überhaupt keine Meisterschaft mehr. Dan kannst du Sonntag spielen nach der Kompetition. Das war natürlich ein schlechter Deal. Dan heb ik das abgelassen. Aber die Idee war damals in unserer Sprache, de Sabbat wurde erwähnt als de Sonntag. Und den ersten Tag der Woche kamen die Jünger zusammen. Das ist interessant auch, Jünger. Christen sind eigentlich nach der Definition im Neuen Testament Jünger. Nicht nur von Neuem geboren durch Glauben an Christus, aber auch Nachfolger Jesus Christus. Und hatten eine Hand bei Apostel 20 und kommen wir ein paar Kapitel zurück. Nach
was ist da der Unterschied zwischen Nachfolger und Jünger?
Das ist kein Unterschied darin. Aber es geht um das Punkt, dass Leute heute, wir sagen eigentlich immer, ja, du hast Jesus Christus durch Glauben aufgenommen, Glaube, dann bist du nun Christ geworden. Das stimmt natürlich auch, technisch gesprochen. Aber in der Bibel, erste Mal, dass das Wort Christ erwähnt wird, in Apostelgeschichte 11, Vers 26, das ist das Gesetz, das erste Mal, was genannt wird, haben wir gestern gesprochen über Liebe. Liebe ist das erste Mal erwähnt zwischen Vater und Sohn, wenn Abraham seinen Sohn opfern musste. Ein Bild von Gott der Vater ist in so einem Opfer am Kreuz. Hier sehen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 26, das erste Mal, dass das Wort Christ genannt wird. Das ist auch wichtig, weil es ist genau bei einem Ort, wo unsere Bibel herkommt, im Neuen Testament. Apostelgeschichte 11, Vers 26. Und da er ihn fand, führte ihn gegen Antiochien. Und sie blieben bei der Gemeinde ein ganzes Jahr und lehrten viel Volks. Daher die Jünger am ersten zu Antiochien Christen genannt wurden. Christen, also verbunden mit Antiochien, das war die Gemeinde, die Paulus als Missionar ausgeschickt hat. Das ist auch der Text, antiochianische Text, waarop onze Lutherbibel gegründet is. Op 99% van de manuscripten. En het waren Jünger. Die Jünger wurden Christ genannt. Niet nur diejenigen, die es overgenomen hebben, maar Jünger, Nachfolger. En hier lezen ze wieder, also wer komt zusammen? Niet jemand, die nur Jesus overgenomen hat, maar Jünger. Leute, die dus nach dem Glauben an Jesus Christus Schritte gemacht haben, Dinge aufzugeben und Jesus nachzufolgen. Weil Sonntagmorgen, ja. Sich zu versammeln, dann musste etwas aufgeben. Das sieht man aus, wenn wir am Samstagabend. Und hier war das dann so, wahrscheinlich, dass man zusammenkam am Abend, deswegen das Wort Abendmahl, Mahlzeit am Abend, man musste immer schaffen, am ersten Tag der Woche. Und er hat dann das Wort gepredigt bis zur Mitternacht. Also nehmen wir an, von 6, 7 Uhr abends bis zu 12 Uhr oder so. Und sie kam da zusammen. Das ist wichtig, dass man zusammenkommt am ersten Tag die Woche, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen sagt, ja, bin ich in der Mitte. Das ist wie, dass man die Zeit nimmt. Ich sage immer, Evangelisation, Leute erreichen, das kommt immer nach die normale Ortsversammlung. Erst kommt als Christ sich versammeln im Namen Jesus Christus, Sonntagmorgen oder Mittwochabend, wenn möglich, und danach kommt Evangelisation und andere oder Bibelschule. Das sind zwei wichtige offizielle Ortsversammlungen. Und man wächst durch das gepredigte Wort Gottes. Das ist wichtig. Weil heute haben wir Internet, kann man alle Studien noch nachfolgen. Aber es ist etwas anderes, dass man zusammenkommt, Mühe nimmt, ein Buch nimmt, ins Gebet geht zusammen. Da ist der Herr in der Mitte. Er ist nicht dabei, wenn er zu deinem Computerschirm deinen Fernkurs macht. Das ist nicht zusammenkommen im Namen Jesus Christus. Und das denken auch viele Leute heute. Und die kommen, die sagen einfach, die Golfbahn. Sonntagmorgen, ach Gott, du siehst, du bist auch hier, du bist überall, du bist auch hier. Und weißt du, schlagen sie den Goldball, weißt du? Das passt nicht. In die Versammlung wächst man auch. Weil in der Gemeinde ist kein Raum für Einzelgänger. Leute, die Probleme haben, um den Herrn nachzufolgen, die kommen nicht lange in eine Ortsgemeinde. Weil da muss man zusammen mit einem anderen auskommen. Und die sagen dann, ja, das stimmt nicht, ich fühle mich nicht gut, ich habe keinen Frieden und so weiter. Ja, warum nicht? Wenn in der Ortsgemeinde die Bibel korrekt ist, die Lehre korrekt ist, stimmt das nicht im Herzen von fleischlichen, weltlichen Christen. Da liegt das Problem. Ein Kennzeichen von einem fleischlichen Christ ist Eifersucht und Spaltung. Das ist eigentlich, wenn man nachschaut. Wenn mehrere Kinder zusammen sind und einer, die will, ist eifersüchtig oder will die Erste sein, die macht oft das Problem. Und wenn du ihm diese Person rausnimmst, ist er wieder Ruhe. Das ist das Prinzip.
Ah, darum willst du, dass die Heidi in die Versammlung kommt?
Das wäre gut sein, aber ab und zu muss man erst ein bisschen Vertrauen gewinnen, aber im Allgemeinen ist das eine gesunde Sache, dass sie mit anderen, weil das ist auch eine Sache, muss ehrlich sein, wenn du ein paar Geschwister hast, du kommst nicht mit allen Geschwistern gleich aus. In der Gemeinde sind alle gleich so. Nicht alle sind dein Typ. Einer sind mehr als andere. Nou, wenn man dann in eine Gemeinde kommt, denkst du, hey, die Person komme ich gut aus. Und mit anderen vielleicht weniger, das macht nicht so viel aus. Aber dann hast du natürlich eine Gemeinschaft mit einander. Ich sage immer, als ein Fußballer braucht die Mannschaft. Ein guter Fußballer ohne Mannschaft wird immer alle Menschen. Und du brauchst die Ortsgemeinde. Das ist das Prinzip. Und zweitens will ich sagen, was ist die Bedingung nun für Mitgliedschaft? Ist erstens Rettung. Das heißt, man muss errettet sein durch das Glauben und das Blut von Jesus Christus. Eine Person, die nicht errettet ist, kann nicht Mitglied werden. Und zweitens, ihr müsst gleich Autorität haben, so wie wir es noch mal erwähnen. Was wichtig ist, ist, dass jedem auch lernt, im Licht zu wandeln. Die Bibel sagt in 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir im Licht wandeln, wie er, Jesus Christus, im Licht ist, haben die Gemeinschaft miteinander.
Wo steht das?
1. Johannes 1, Vers 7. Das heißt, wenn jemand nicht seine Sünden täglich bekennt und nicht recht tut, hat er auch keine gute Gemeinschaft mit anderen Mitgliedern der Gemeinde. Dan komt er aan het trennen. En dat is böses im Herzen ist. Das ist der Grund, warum Leute ab und zu sich trennen. Aus einer Gemeinde. Leute haben etwas Böses vor in ihrem Herzen. Sie können vielleicht sagen, das habe ich nicht vor. Aber Sprüche 18, Vers 1 und 2 sagt, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und setzt sich wieder alles, was gut ist. Ein Narr hat nicht Lust am Verstand, sondern was in seinem Herzen steckt. Na, praktisch, du hast einen Teenager, Töchter, Tochter oder Sohn und er sagt, weißt du was, ich bin 16, ich gehe aus dem Haus.
Ich?
Ich gehe aus dem Haus. Mhm. Ich gehe. Ah, wie geht er? Na gut. Heute, oder 18. Oder geht er, oder geht sie? Und was, warum tut er das? Er tut das, oder sie tut das, um zu suchen, was ihr oder ihm gelüstet. Mhm. Und er hat Lust, was in seinem Herzen steckt. Er will tun, was es will. Oft sagen die Mädchen, ich will meine Freiheit haben. Moderne Ausdruck. Ich will meine Freiheit haben. Mhm. Ich fühle mich nicht frei. Aber sie wollen tun, was sie wollen. Und es geht nicht, wenn Papa und Mami auch da ist. Und deswegen geht es weg unter die Autorität von Papa und Mami. Mhm. Ich meine, es ist von Pastor. Das ist das Prinzip. Eine Person, die von neuem geboren ist und Jesus gerne nachfolgen möchte, kommt gerne in eine Ortsgemeinde. Das freut er sich. Er hat eine Gemeinschaft mit gleichgesinnten Leuten, die auch weg sind und wegbleiben wollen von Sünden. Nun, ich habe oft gesehen, dass da Leute sind, die sagen, ja, wir sind von neuem geboren, aber wir spüren nicht einen großen Hunger bei dieser Person nach Gottes Wort. Warum ist das? Das ist oft heute. Und der Grund ist, ich habe es oft das Vers zitiert, 1. Petrus 2, Vers 2 ist ein bekanntes Vers. Es sagt, seit 1. Petrus 2, Vers 2, seid gierig nach der vernünftigen Lauten, nicht aus dem jetzt geborenen Kindlein, auf das ihr durch dieselbe zunehmt. Das Problem ist, dass die meisten Christen nicht gierig sind nach der vernünftigen Lauten nicht. Mhm. Warum ist das? Schau was an, sonst habe ich oft vergessen. Vers 1 sagt, so legt nun ab alle Bosheit, 1, und allen Betrug, 2, und Heuchelei, 3, das heißt etwas Vorspielen, was du nicht meinst, 4, Neid, Kennzeichen von fleischlichen jungen Christen, und 5, alles Afterreden, böses Reden. Das sind 5 Dinge, die ihm ablegen sollen, als Christ. Und dann kommt das und danach, seid gierig nach der vernünftigen lauten Milch. Wenn das erst nicht ablegt, ist da auch kein Hunger nach das reine Wort Gottes. Dann ist ein größeres Problem. Nun, warum soll man zur Ortsgemeinde kommen? Man möchte erfrischt werden. Man muss sich, würde sich unterordnen an das gepredigte Wort, weil dadurch wird man reingewaschen. Ich sage immer, wenn man angepredigt wird, aber du schmerzt das, aber es behütet dich, dass du ein Weg geht, wo du später sagen musst, man muss ich die falsche Weg, im Fleisch bin ich gegangen, niemand hat mich gewarnt, niemand kümmert sich da, und muss ich dann die Früchte davon ernten, dass ich im Fleisch gesät habe. Da kann man besser sagen, dass man in die Ortsgemeinde, weil der Pastor hat oft keine Ahnung, was du in deinem Herzen hast, angepredigt wird, bist du da recht mit Gott, und du brauchst nicht zu ernten, was du eventuell später hätte sehen, ernten müssen, wenn du in diesem fleischlichen Weg weiter gesät hast. Das ist das Problem. Und diese Welt ist voll mit Immoralität, Schmutz, Sünde und nochmals eine Gemeinde, eine Familie von ausgerufenen Jüngern Jesu Christi, die einander unterstützen, füreinander beten, einander helfen, ist eine große Wichtigkeit, um durchzuhalten und festzustehen in dieser Welt. Mhm. Ja, der Teufel geht rund um seinen brüllenden Löwe. Und der ist mächtig und kräftig. Ich muss ihn nicht unterschätzen. Und deswegen ist es gut, dass man zusammenkommt, erstens rund um Gottes Wort und das Gebet und danach um das andere auch schon. Und da kommen immer Leute, mit denen du gut aufkommen kannst. Nun, das Ort für Mitgliedschaft ist, es gibt bestimmte Kennzeichen, die wichtig sind, um herauszufinden, was Gott verlangt von einer bibelgläubigen Ortsgemeinde. Jesus Christus sagt in Johannes 16, Vers 13 und Vers 14 bezüglich der Heilige Geist, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in aller Wahrheit leiten. denn ihr werdet nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er verkündigen. Derselbige wird mich verklären, denn von den meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Sehr wichtig hier. De Geist der Wahrheit ist der Heilige, die führt dich in alle Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, das heißt, der Heilige Geist, aufgrund von Gottes Buch, die alte Luther, zeigt dich die Wahrheit. Als erstes muss der Punkt sein, du suchst eine Gemeinde, wo dieses Buch, die Heilige Schrift in Deutsch, die Autorität ist. Mhm. Das fällt schon eine Menge Gemeinde ab, leider. Und die meisten haben das nicht, haben das vielleicht nicht toleriert, aber auch andere Bibeln werden erlaubt und damit wird die Autorität von diesem Buch entkraftet. Zweitens, ich glaube, eine Gemeinde soll bibelgläubig sein, wenn es kommt zu Taufe. Das heißt, dass Leute nur getauft werden, nachdem sie zum persönlichen Glauben gekommen sind an Jesus Christus. Mhm. Dann fallen eine andere Menge Gruppen schon ab. Reformiert, lutheranisch, methodistisch, die tun das nicht.
Mhm. Ja,
Kindertaufe. Ich nenne jetzt Kinderbesprengungseignis eigentlich. Mhm. Aber Taufe ist eigentlich Baptismus und Untertauchen. Und ein Kind wird nicht, ein Baby wird oft nicht untergetaucht. Und drittens, es soll unabhängig sein. Wir sehen niemals im Neuen Testament, dass da ein Bund von Baptisten oder eine Allianz ist. Das gibt es nicht. Es gibt unabhängige Gemeinden, miteinander in Verbindung stehen, autonom sind, aber unabhängig selber Entscheidungen treffen in der Ortsgemeinde bezüglich Pastor, bezüglich Ältesten, bezüglich Finanzen. Das ist eine Sache der Ortsgemeinde. Nicht eine Sache von einem Bund oder einer Allianz oder einer Welthierarchie, wie bei Rom ist. Viertens, die Gemeinden sind niemals charismatisch, das heißt nur die Charisma, nur den Heiligen Geist haben. Eine Ortsgemeinde soll bibelgläubig sein, das Wort soll zentral stehen. Warum? Weil der Heilige Geist ist gegeben, um Jesus Christus zu verkündigen und in die Wahrheit zu leiten. Das Heilige, eine vom Geist erfüllte Gemeinde weist hin auf Gottes Wort und Jesus Christus und nicht auf den Heiligen Geist.
Mhm. Also das Zungenreden,
genau,
die sagen immer, jemand, der vom Geist erfüllt ist, der kann Zungenreden, genau. Aber das ist doch bla bla bla.
Und dann sage ich immer, dann willst du nicht, dann hast du nicht den Heiligen Geist, dann kannst du nicht Zungenreden. Rede mal ein bisschen in einer bekannten Sprache, zumindest du nicht kennst, Japanisch, Chinesisch, Zulu, das können sie nicht.
Mhm, ja.
Genau, bla bla bla. Und ich habe einfach geprüft, dann sagst du, okay, rede in Zunge, ich nehme es auf, wer hat die Gabe von der Übersetzung hier? Gehst du alleine mit ihm in einen Raum, lass ihm das hören und lass ihm aufschreiben, was diese Person so in der Zunge gesagt hat.
Mhm.
Und dann gehst du zu einem anderen Übersetzer, lass es ihm auch nochmals hören, dann musst du es auch übersetzen. Das hast du vollkommen verschiedene Auslegungen.
Ja, das hat er mir auch gesagt. Er hat gesagt, er hat manchmal die gleichen Wörter in Zungensprache gehört,
genau,
und immer eine andere Übersetzung.
Genau.
Dass du das doch faul dabei
hast. Gleiche Wort, ein paar Mal, auf der Übersetzung kam das Wort. Das gleiche Wort, nicht behandelt worden.
Genau. Mhm. Fünftens, eine Gemeinde soll nicht kalvinistisch sein. Calvin hat ein paar gute Dinge gehabt, aber seine Lehre von Ausreden war von Augustinus, ein Katholik aus Nordafrika, die gelehrt hat, dass Gott schon bevor die grüne Welt bestimmte Leute zur Hölle oder zum Himmel auserwählt hat. Und dass die Wille eines Menschen nicht frei ist, aber vollkommen gebunden ist. Das ist falsch. Und daneben, dass Jesu Blut nur für die Auserwählten vergossen wurde. Und noch ein paar Dinge, die nicht richtig sind. Und das heißt, wenn eine Gemeinde auch das, diese Kalvinismus in sich haben, ist er keine Achtung mehr auf Evangelisation, aber auf Mission. Das ist eine tote Gemeinde. Die Jungs von MacArthur, in dem Evangelischen Bibelzentrum, glaube ich, die nu ganz Deutschland durchkommen, die sind alle kalvinistisch. Und das ist eine große Gefahr. Ich kann davon sprechen, ich war 25 Jahre Mitglied eine kalvinistische Kirche.
Mhm. Ja, und Genf ist ja kalvinistisch.
Ja, genau. Das ist es. Okay, dann möchte ich zweitens noch etwas sagen über das Abendmahl. Wir haben in erster anderthalb Woche haben wir Abendmahl. Wir tun das bei uns einmal in vier Monaten, viermal pro Jahr. Das ist nicht ein Gesetz von Medien und Persen, das kann auch, wenn man möchte, einmal im Monat sein, einmal im Jahr sein. Das ist abhängig von, was du als Gemeinde entscheidest. Die Bibel sagt, dass man soll sich halten an die Weise, die ich euch gegeben habe, in 1. Korinther 11, Vers 2. Das heißt, Paulus hat zwei Verordnungen gegeben an die Korinther, das war die Taufe und das Abendmahl. Das sind keine Sakramente, also nicht, dass man dadurch etwas Sakrales, etwas Heiliges bekommt auf sich. Es sind Verordnungen oder Weisen. 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 2. Ich lobe euch, liebe Brüder, dass ihr an mich gedenket in allen Stücken und haltet die Weise gleich, wie ich euch gegeben habe. Die Weise, die Verordnung. Und das Erste, möchte ich sagen, ist, wie wird Abendmahl gefeiert? Und in 1. Korinther 11 lesen wir in Vers 23 bis 26. Ich habe es von dem Herrn empfangen, das ich euch gegeben habe, denn der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach, nehmet esse, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, so tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen auch den Kelch nach dem Abendmahl und sprach, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esset und von diesem Kelch trinket, sollt ihr des Herrn Tod verkündigen, bis dass er kommt. Brot und Wein. Das Brot nehmen wir ohne Sauerteig. Warum? Sauerteig nach 1. Korinther 5 ist ein Bild von Sünde. Falsche Lehre oder falsche Praxis. Und das Körper Jesu war ohne Sünde. Er wurde zur Sünde gemacht. Er hat in seinem Körper, unser Leib, unsere Sünde in sich genommen. Aber er war in Leib, Seele und Geist, bevor das Kreuz, ohne Sünde. Deswegen ist das Brot auch ohne Sauerteig. In Hebräisch heißt es auch die Matzes, die Kuchen ohne Sauerteig. Zweitens, wir trinken schon Wein, aber ohne Alkohol, das heißt junge Wein, neue Wein, Traubensaft. Und der Grund ist, das Blut von Jesus, das war rein, es hatte keine Sünde in sich. Darin war das ewige Leben. Warum? Weil darin, er hatte das Blut Gottes gehabt. Und nur die alte Luther hat das korrekt, in Apostel 20, 28, da sagte dann, die Gemeinde Gottes, welche er durch sein Blut erworben hat, durch Gottes Blut. Ganz wichtig. Deswegen nehmen wir Wein ohne Alkohol, also eigentlich Traubensaft. Dann drittens, was bedeutet Abendmahl? Das ist eigentlich ein persönliches Zeugnis, dass Jesus Christus sein Blut für dich persönlich gegeben hat und darum wirst du in die Öffentlichkeit unter Brüdern und Schwestern Zeugnis von ablegen. Das ist auch für dich gültig ist. Deswegen sind wir auch immer ernst mit Abendmahl, weil es ein ernsthafter Begräbnismahlzeit. Es ist kein Hochzeitsmahlzeit, wo wir Freude haben und so, sondern wo wir gedenken, dass Gott als Mensch aus Liebe am Kreuz persönlich zur Sünde gemacht wurde für unsere Sündenschuld und unsere Sünde in sein Leib auf sich genommen hat. Und das ist die Botschaft vom Abendmahl, wir sind ein bisschen weiter, in 1. Korinther 11, Vers 27 bis 32. Welcher nun unwürdig von diesem Brot isset oder von dem Kelch des Herrn trinket, der ist schuldig an dem Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und also esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn welcher unwürdig isset und trinket, der isset und trinket ihm selber das Gericht damit, dass er nicht unterscheidet den Leib des Herrn. Darum sind auch so viele Schwache und Kranke unter euch und ein Gutteil schlafen. Denn so wir uns selber richteten, so werden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Das heißt, ein Christ soll Selbstuntersuch tun, bevor er teilnimmt an diesem Tisch des Herrn. Und nochmals, die Messe ist ein buchstäbliches Opfer, das Jesus nochmals aufs Neue gekreuzigt und gegessen wird. Und der Priester trinkt nochmals sein Blut. Aber es ist auch kein Fest, kein Party, kein Feiermahlzeit, kein freudige Mahlzeit. Es ist ein ernsthafte Mahlzeit, weil wir gedenken sein Tod. Wir gedenken nicht seine Auferstehung. Wir gedenken sein Tod. Und man untersucht sich selber. Und deswegen, wenn Leute hier kommen als Gast, dann frage ich sie, kannst du ein Zeugnis geben, wie und wann wir zum Glauben kommen, Jesus Christus, wann hast du recht, bist du in der Ortsgemeinde, und ja, dann belasse ich ihm dann, wenn das okay ist, um teilzunehmen. Und bei uns ist dann so, ich erwarte auch nicht, also Zoals bedingung dat een mens getauft is. Iemand kan van nooit geboren zijn, ohne getauft te zijn. Hij had de taal nog niet ondergangen na zijn nooit geboren. En wenn er nog Mitglied is toch van een, zum Beispiel, römisch-römische systeem, dan zeg ik, nee, wenn er niet weise in de taal is. Want dan had hij nog verbindingen met wirklich regelmäßige schlechte Sachen. Also, er muss persönliche Wandel korrekt zijn, van nooit geboren zijn. Und auch keine Verbindung haben mit ganz üblen Sachen. Aber ich glaube nicht an eine Art, wie die geschlossenen Brüder tun, dass man dann einen Empfehlungsbrief hat, muss man eine andere Gemeinde, wenn man nicht hat, dann kann er nicht damit. Schlussendlich möchte ich noch etwas sagen über, was man nennt, Zehnten. Zehnten ist das Wort von Zehnerin. Und das Wort Zehnten wird nicht erwähnt im Neuen Testament. Das ist wichtig, um zu erwähnen, erstens. Es wird im Alten Testament schon erwähnt. Und ich dachte, in Malachi 3 wird da etwas von gesagt. Malachi 3, Vers 8. Gaan we met Vers 7. Ihr seid, Malachi 3, Vers 7. Ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinem Gebot und habt sie nicht gehalten. So bekehret euch nun zu mir, so wie ich mich zu euch auch kehren, spricht der Herr Zebot. So sprechet ihr, worin sollen wir uns bekehren? Ich spreche zu Juden. Ne? Na, du weißt, Juden sind gut in einer Sache. Geld machen. Mhm. Also sagt Gott, ich habe Geld. Mhm. Er sagt, ist es recht, dass ein Mensch Gott täuscht? Wie ihr mich täuscht, so sprechet ihr, womit täuschen wir dich? Am Zehnten und Hebopfer.
Was ist das Hebopfer? Das habe ich nie verstanden. Diese Opfer, Geschichten, oder? Die haben ja Brandopfer, Hebopfer und so weiter. Die haben so viele Opfer, ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn.
Ja, wir müssen jetzt mal noch besprechen, die verschiedenen Opfer im Alten Testament, die immer ein Aspekt vom Opfer tot Jesus Christus zeigen. Mhm. Und das waren Opfer, die man gefragt wurde zu bringen. Zehnten war, das kam damals nicht auf Geld, es ging oft in Weizen oder etwas, was man im Land verbaut hat. Und da kam auch dazu, dass man einen Bock, einen Lamm, etwas brachte, neben diesen Zehnten, um den Herrn zu opfern, vermutlich zu opfern, zu geben. Mhm. Und das ist was kurz gesagt. Vers 9, darum seid ihr auch verflucht, das sagt Gott zu seinem Volk, dass euch alles unter den Händen zerrinnet. Und ihr täuscht mich allesamt. Bringet aber die Zehnten ganz in mein Kornhaus. Mhm. Also Kornhaus, das ist nicht Geld, das sind praktische Sachen. Auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüfet mich hierin, spricht der Herr Zebot, ob ich euch nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die fühlen. Das hat zu tun mit Ackerbau, Vers 11. Ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht auf dem Felde nicht verderben soll. Und der Weinstock im Acker euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebot. Und das zeigt also, dass die Israeliten, oft Ackermänner, mussten da von ihrem Acker Zehnte geben und daneben noch, das ist ein Hebop für einen Lämmern oder ein Tier, um den Herrn zu geben. Wenn sie das nicht tun, dann hat Gott gesagt, dann verfluche ich euch auch in eurer Ernte, in eurem Geschäft. Mhm. Und damals war es so, dass die elf Geschlechter haben dann Zehnte gegeben an die Witte. Die Witte gab es wieder an den Priester gab es wieder an Gott. Also das war ein System von Zehnten geben. Aber wenn die erste Gruppe nicht genügend gegeben hat, kommt die zweite Gruppe auch schwer, ihr Zehnten. Mhm. Geben. Und deswegen sagt der Herr, wenn er es nicht tut, ja, dann kommt da ein Fluch auf euch. Und das hat zu tun mit Israel und dem alten Bund vor dem Kreuz in praktischen Sachen. Andersrum, wenn sie das tun, Ende von Vers 10, dann möchte der Herr das Himmelsfenster auftun. Nun, im Neuen Testament hat es zu tun mit die Gaben versammeln am ersten Tag der Woche. Das ist in 1. Korinther 16, Vers 2. 1. Korinther 16, Vers 2. Auch hier, und bis jetzt wird es sehr buchstäblich vom Griechisch, das ist Sabbate, Mehrzahl, auf jede Sabbate eine. Wir haben schon gesehen in Matthäus 18, 20, 28, Vers 1, dass da das Wort Sabbat.
1. Korinther 16, Vers 2.
Mhm. Und dieses Sabbat erwähnt, aber in Matthäus 18, Vers 1 haben wir gesehen, das Wort Sabbat im Neuen Testament nach dem Neuen Bund ist ein Hinweis für den ersten Tag der Woche. Auf jeden Sabbat einen, lege bei sich selbst ein jegliches unter euch und sammle, was ihm gut dünkt, auf, dass nicht, wenn ich komme, dann allererst die Steuer zusammen sei. Hier wird es Steuer erwähnt, Kirchensteuer kommt unserem Wort her, aber es ist eine freiwillige Sache, weil es wird erwähnt aus, was ihn gut dünkt. Es wird nicht gesagt Zehnte, es ist, was ihm gut dünkt. So noch ein paar andere Merkmale auch erwähnen. Und im Alten Testament war es ganz klar, dass man als Ackerbauer die Früchte gegeben hat. Das war schon vor dem Gesetz so, unter dem Gesetz so und nach dem Gesetz, ja, glaube ich, viel ist es auch weises zu tun. Zum Beispiel vor dem Gesetz, also bevor Gott das Gesetz an das Volk Israel via Mose gab, lesen wir in 1. Mose 28, Vers 22, dass Jakob wegzieht aus Kanaan Richtung Mesopotamien. Natürlich, Jakob ist Jakob, er ist ein kleiner, ja, schlauer Typ. Und Jakob tut dann Gelübde, ne, weil Gott offenbart sich an diesem Traum, an diesem Himmelsleiter in Bethel. Und Vers 19 von 1. Mose 28, dann sagt Jakob zu Gott und tut dann Gelübde und sagt, und schau mal an, es gibt fünf Bedingungen, die Gott erst erfüllen soll, bevor er in Vers 22 sein Ding tut. Hier kommen die Bedingungen, das ist typisch Jakob. Erstens, so Gott wird mit mir sein, erstens. Und zweitens, mich behüten auf dem Weg, Vers 20, den ich reise. Drittens, und Brot zu essen geben. Und viertens, Kleider anzuziehen. Und fünftens, und mich mit Friede wieder heim zu meinem Vater bringen. So soll der Herr mein Gott sein. So Gott muss das alles tun, bevor Jakob sagt, ja, nun ist Jehova Gott mein Gott. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu meinem Mahl, soll ein Gotteshaus werden. Und dann, am Ende, und alles, was du mir gibst, das will ich dir den Zehnten geben. Am Ende. Nachdem ich selbst alles Material bekommen habe. Das ist Jakob.
Das ist nicht so.
Das ist nicht so. Also, das sagt Gott in Malachi 3, er sagt, ja, ihr müsst euch bekehren. Warum? Weil ihr gebt den Zehnten nicht. Also, ihr packt sie genau dort, wovon ihr weiß, ist ein Schwachpunkt von meinem Volk. Und das sind die ersten Früchte, das Erste und das Beste soll dem Herrn sein. Das war auch immer so beim Ackermann, dass Ackermann soll als Erstes das Beste genießen, ist im Prinzip von einem Bauer. Und Gott sagt, nein, das Erste will ich haben. Wie mit der Erstgeborenen. Die Erste muss ihm gewidmet werden. Das ist typisch Gott. Er sagt, ich segne dich und sagt, das Erste gehört mir. Und hier sehen wir schon, bevor das Gesetz da war, hat Jakob den Zehnten gegeben. Wir sehen es bei Abraham, wenn er dann die Leute hintergeht, die Lot geraubt haben, dann bekommt er eine Menge Raub und gibt er den Zehnten an Melchisedek. Auch bei das vor Christus, 500 Jahre vor dem Gesetz. Und dann sehen wir auch unter dem Gesetz, ja, sehen wir oft Hinweise, zum Beispiel Malachi 3, dass die Zehnten gegeben werden muss. Das war eine Pflicht von den Israeliten. Also minimal 10%. Und Hebopf kommt noch 11, 12, 13% kommt noch dazu.
Ich glaube sogar 33,33%.
Ja, das ist viel
weniger. Wenn du alles zusammenzählst.
Genau. Und das war im Alten Testament und im Alten Bund. Nein, da war im Alten Testament keiner war von neu geboren. Keiner hatte ewiges Leben. Keiner wurde erlöst, keiner ging im dritten Himmel. Das sind alle Dinge, keiner war ein Kind Gottes. Das sind alle Dinge, die wir nun bekommen haben, nach dem Kreuz, als Heiden, durch Glauben allein in Jesus Christus, ohne ein einziges Gesetz zu halten. Das heißt, wir sind viel mehr gesegnet geistlich, als die Leute unter dem Alten Bund, die schon Zehnten gaben. Dann ist mein Anfang, sage ich immer, denn die Leute damals viel weniger geistige Segen bekamen und doch Zehnten geben müssten. Und wir haben viel mehr bekommen in Christus, ist 10% könnte ein Minimum sein. Ich sage könnte, nicht ein Gesetz, aber das ist kein Gesetz. Es muss freiwillig gegeben werden, wenn Gott dich gesegnet hat. Aber ich habe das ausprobiert damals als junger Christ, ich war noch 19, 20 Jahre alt, habe das gesehen und gedacht, na, Ich versuche es mal. Mhm. Ich war Student, die hatte ich damals so ungefähr, hatten wir, ich dachte, 1000 Gulden bekommen. In Frank war das so, pro Monat hatte man so 700 ungefähr. 600-700 Frank war das. Musste man als Student auskommen. Ich habe gesagt, na, weißt du was, ich fange mit 10% so, 60 Gulden gebe ich. Und ich hatte am Ende mehr übrig, als bevor ich meine 60 Gulden gegeben habe. Habe ich gedacht, na, ich gebe 15%. Mhm. Ich hatte genügend übrig. Ich gebe 20. Und ich gebe 30. Und dann haben wir gemacht, im Sommer gingen wir Missionsreisen machen und haben überhaupt kein Geld mitgenommen. Mhm. Haben gesagt, ja, Matthäus 10 sagt, nimm kein Gold oder Silber in deine Tasche mit. Er sagt nicht, nimm keine Tasche mit. Er sagt, nimm kein Gold oder Silber darin mit. Mhm. Ich dachte, na, schau mal, was passiert. Der Arbeiter ist noch mit, wir predigen einfach und schauen, was passiert. Ich mhm. Autostopp machen aus Süditalien zurück. Und in der Tat, es wirkt. Mhm. Hat gewirkt. Und das war für mich eine große Hilfe, um zu sehen, der Herr ist auch zu vertrauen. Und deswegen denke ich, ist das Prinzip, sage ich nochmal, das Kerngesetz, ein Zehnten für die Ortsgemeinde und was extra ist, haben wir Kollektiv eben in der sogenannte Mission, geht dann für Evangeliumverbreitung innerhalb der Schweiz oder außerhalb der Schweiz. Mhm. Das ist ein Prinzip, das ist kein Gesetz von Medien und Pers, aber ich habe immer gesehen, das ist ein guter Hinweis. Nun, hier eine Verheißung noch bezüglich Zehnten. Ich möchte nur drei Verheißungen geben, bevor wir dieses Punkt abschließen. Die erste Verheißung, die Gott gibt, ist in Sprüche 3, Vers 9 und Vers 10. Sprüche, Kapitel 3, Vers 9 und Vers 10. Ehre den Herrn von deinem Gut und von den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter mit Most übergehen. Mhm. Das ist eigentlich ein Gebot, Ehre den Herrn. Und dann soll er, dieses materielle Segen, Vers 10, sein Teil tun. Aber das ist das Alte Testament. Dann gehen wir zum Neuen Testament, aber noch immer unter dem Alten Bund, in Lukas Kapitel 6, Vers 38. Lukas 6, Vers 38. Dann lesen wir, gebt, so wird euch gegeben. Ein voll, gedrückt, gerüttelt und überflüssig Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, da ihr mitmesset, wird man euch wieder messen. Das Prinzip ist, was Gott sagt, wenn du gibst, gibt Gott dich etwas. Wenn du nicht gibst, gibt Gott dir auch nicht viel. Das ist Prinzip. Nochmals, es muss aus freier Wille sein. Und auch das habe ich geprüft und das stimmt in der Tat. Ich habe herausgefunden, ganz einfach gesagt, du kannst niemals Gott zu viel geben. Das ist unmöglich. Es ist nicht nur Geld, es kann auch Zeit sein, Talent, Einsatz, Früchte, Milch, weiß ich was, materielle Dinge, es können alle möglichen Dinge sein. Wir waren irgendwann mal als Pastor in Liechtenstein, haben Sie die Idee gehabt. Wenn wir am Sonntagmorgen eine Stunde kommen, um 11 Uhr, und unsere Zehnten geben, ist alles okay. Wir haben geraucht, getrunken, nicht recht gelebt und so weiter, voll in die Welt gelebt, aber ich habe gedacht, wenn ich einfach am Sonntagmorgen um 11 Uhr komme und unsere Zehnten geben, ist alles okay. Mhm. Aber das ist genau das nicht das Problem. Das Punkt ist nicht, von du kannst mit 10% von deinem Einkommen aus abkaufen. Nein, das Punkt ist, der möchte ein Herz haben.
Ja.
Nicht so, ja, natürlich müsst ihr so mit Geld, aber es gibt noch viele andere Dinge, die neben Geld auch wichtig sind. Man kann es vergleichen mit einer Frau, die, eine ältere Frau, die starb im Sterbebett und da kam die Mann und hat gesagt: Schatz, bist du glücklich gewesen mit mir? Und sie ist immer Millionär. Und dann hat sie gesagt: Ja, du hast mich alles gegeben, was ich gewünscht habe. Und da ist nur eine Sache: dein Herz. Mhm. Das ist der Punkt. Du kannst schon mit Geld etwas tun, aber das ist auch heute in der Schweiz. Eltern arbeiten oft Teile oder beide zusammen. Die haben ein paar Kinder. Ja. Und, Die Kinder, die müssen auch Aufmerksamkeit, aber die haben sie nicht. Und sie kommen zu Hause, sind müde, was tun wir dann? Hey, hast du auch 100 Stunden Stutz pro Woche oder so etwas, Taschengeld, das als Teenager und so weiter, und das Ferien. Geht dorthin, hier hast du ein paar Stutz als Teenager, geht nach Spanien und so weiter, sie besaumen sich vollkommen. Sie denken, mit Geld kann ich die Aufmerksamkeit, die ich meinen Kindern nicht geben will, auch kaufen.
Das geht nicht.
Sie? Aber das ist mit den Herren auch so. Mhm. Das heißt, es gibt auch Christen, die die Idee bekommen, ja, wenn ich mein Zehnte, 10% meines Einkommens gebe und ab und zu in die Gemeinde komme, ist alles okay. Sie? Aber es hat nichts mit dem Herz zu tun.
Mhm.
Und das ist wichtig, dass man sagt, ja, was man, deswegen komme ich beim letzten Punkt, was du gibst, muss vom Herzen kommen.
Mhm.
Muss freiwillig sein und mit Freude sein.
Mhm.
2. Korinther 9, Vers 6, 7 und 8. 2. Korinther 9, Vers 6. Ich meine aber das, wieder kärglich seht, wird auch kärglich ernten. Wieder seht im Segen, wird auch ernten im Segen. Ein jeglicher nach seiner Willkür, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. Und ich streiche das, ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. Mit Freude, aus freiem Willen. Und wenn du das erfüllst in Vers 6 und 7, dann kommt den größte Verheißung im Neuen Testament mit einer Bedingung in Vers 6 und Vers 7. Weil die größte Verheißung ist Vers 8. Gott aber kann machen, dass allerlei Gnade unter euch reichlich sei, dass ihr in allen Dingen volle Genüge habt und reich seid zu allerlei guten Werken. Nou, das ist eine Sache, das möchte sich jeder Christ gerne vorstellen, Vers 8. Aber Vers 6 und 7 sind die Bedingung für die Erfüllung von Vers 8. Und die meisten haben deswegen nicht, genießen nicht oder erfahren nicht Vers 8, warum sie, weil sie in Vers 6 und 7 ein Problem mit dem Herz haben. Und deswegen wird er kärglich gesät, deswegen wird er aus Unwille oder Zwang etwas gegeben, und Gott möchte, dass es vom Herzen kommt, vor wieder ist, mit Freude kommt. Und schlussendlich noch, an wem soll man das dann geben? Weil heute haben wir so eine Menge von internationalen interkirchliche Organisationen, Mitternachtsruf zum Beispiel hier eins, Radioorganisationen, Missionsorganisationen, was ist da?
Räumerliga.
Operation Mobilisation, alles Mögliche kann man unterstützen.
Ja.
Aber was ist das Prinzip im Neuen Testament? Galater 6, Vers 6, der aber unterrichtet wird mit dem Wort, der teile mit allerlei Gutes dem, der ihn unterrichtet. Das heißt, das Prinzip ist, wer dich geistig nährt, die kannst du etwas vom Freiwillen, vom Herzen zurückgeben. Es braucht sicher nicht Geld zu sein. Dann kann das anderes sein. Zeit, Talente, Einsatz, was auch. Aber das ist das Prinzip. Und weil Leute das nicht tun heute, leiden die Ortsgemeinden und all diese Gruppen, wie Mitternachtsruf, Operation, Mobilisation, irgendwie Allianz oder was auch, die können nur existieren dank der Ortsgemeinde. Ein Bund existiert nur dank Ortsgemeinde. Das heißt, es muss erst bei der Ortsgemeinde gut funktionieren und dann kann man weiter schauen.
Wo hast du das? Ich finde das
nicht. Galater 6, Vers 6.
Ah, der aber unterrichtet.
Also hier haben wir dann schlussendlich, um abzuschließen, 5 Art und Weise, um zu zeigen, dass er an neue Meister dient. Das ist etwas Praktisches. Das heißt, wie ernst meinst du es, um Jesus von Nazareth nicht nur als Heiland, aber auch als Herr zu dienen? Das hat nichts mit 7 Sakramenten von der katholischen Kirche. Das ist erstens ein praktischer Dienst, haben wir gesehen, dein Leib, dein Körper. Vielleicht möchte dich fernhalten von Hurerei, Alkohol, Rauch und so weiter. Zweitens Taufe, was praktisch ist. Drittens bei einer Ortsgemeinde mitmachen. Viertens Abendmahl feiern, dass man den Tod gedenkt als Gemeinschaft von ausgerufenen Jüngern, Nachfolger Jesu Christi. Und fünftens, was du gibst an Zeit, Einsatz, materiell, finanzielle Sachen in einer Ortsgemeinde, um die zu unterstützen als freiwillige Gabe und als fröhliche Geber. Und das sind 5 Art und Weise, wie du deinen zeigen kannst an diese Welt, an den Herrn, dass du einen neuen Meister hast, die du auch praktisch dienen möchtest. Und das ist praktisch wichtig. Und heute, wenn man keine Ortsgemeinde benachdruckt, ja, ist dies weg und jeder tut, was ihm denkt, was richtig ist.
Mhm.
Und das ist meine Meinung. Nicht richtig wie eine Familie. Eine Familie ist dann so, dass normalerweise kom maar samen, maar je bespreekt dingen met een ander, maar dat dingen materieel of financieel of anderzijds, dat is eigen familie. Nou, de ortsgemeen is eigenlijk iets enigs. Maar dat is niet meer centraal staat, en neemt dus met zijn eigen ogen erin, ja, is die ortsgemeen niet meer vast, en is het een ja, zand wat aan een ander hangt en relatief einfach auseinanderfällt. Mhm. En dat zien we oft bij viele gemeenten, is meer een soort van onderhoudingsshow am zondagmorgen. Und dann geht jeder tut sein Ding wieder und kommt für Unterhaltung zusammen. Aber ich denke, nein, es ist für Dienstbarkeit, für Kampf, Nahrung und dann gehst du wieder eine Woche raus, um den Herrn zu dienen, das für den Herrn zu tun. So sehe ich das. Okay, ich möchte hier abschließen, das ist die letzte von dieser Serie. Und machen wir schon eine CD davon, und wer man haben möchte, um sie zu verschenken, die kann man dann mal später eine Kopie davon bekommen von meiner Frau. Okay, ich habe noch ein Lied, was ich gerne singen möchte, bevor wir abschließen.